Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Felix Klein. Ich bin Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Im Jahre 2018 wurde dieses Amt eingerichtet. Mein Hintergrund ist, ich bin Diplomat im Auswärtigen Amt. Ich hatte eine klassische diplomatische Karriere mit vielen Posten im In- und Ausland. Und 2014 bekam ich dann den Posten des Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Antisemitismusbekämpfung auf internationale Ebene übertragen. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben viel mit jüdischen Organisationen noch hier im Inland Kontakt aufgenommen, war doch sehr überrascht, wie viele Dinge noch nicht geregelt sind, wie viel noch zu tun ist. Und als 2018 das Amt eingerichtet werden sollte, hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Jutta Schuster, der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, mich vorgeschlagen. Und ich habe sehr gerne zugestimmt. Vielleicht noch mein privater Hintergrund. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und sehe auch dadurch, dass die jüngere Generation mit diesen Themen sich beschäftigt, und sehe auch die Erfolge und Misserfolge, die damit verbunden sind.
Herzlichen Dank, Herr Klein, und herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, weil Sie sind ja nicht mehr lange im Amt. Sie haben schon gesagt, Sie sind jetzt 8 Jahre dabei und werden aber auch im Sommer das Amt verlassen. Wieso hören Sie auf, wenn Ihnen das, was man in Ihrer Vorstellung schon herausgehört hat, wenn Ihnen diese Aufgabe auch sehr viel Freude gemacht hat? Warum gehen Sie dann aus dem schönen Berlin nach Paris?
Ich finde, es ist ganz im Sinne einer demokratischen Hygiene, dass nach 8 Jahren auch immer eine andere Person dieses Amt übernimmt. Es ist jetzt die 3. Bundesregierung, für die ich dieses Amt ausübe. Ich selber gehöre keiner Partei an, finde auch ganz wichtig, dass bei dem Thema keine parteipolitischen Auseinandersetzungen stattfinden sollten. Und wie gesagt, mein Hintergrund ist ein diplomatischer. Als Diplomat ist man ja auch so gepolt, dass man alle paar Jahre eine neue Aufgabe übernimmt, auch einmal auch das Land wechselt. Und bin Außenminister Wadephul sehr dankbar, dass er sozusagen mich zurücknimmt ins Auswärtige Amt und nach Paris schickt als deutscher Botschafter bei der OECD, also bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue, und ja, also bin auch ganz zuversichtlich, dass eine gute Person für meine Nachfolge gefunden wird.
Vielen Dank. Etwas länger als Ihr Amt gibt es bereits eine Definition von Antisemitismus durch die Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken. Diese Definition wurde auch ein Jahr, bevor Sie ins Amt gerufen wurden, von der Bundesregierung angenommen, durch Kabinettsbeschluss verabschiedet. Und diese Definition ist auch für den Beauftragten der Bundesregierung handlungsleitend. Und deshalb möchte ich einmal diese Definition zitieren. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Zitat Ende. Die Bundesregierung hat außerdem folgende Erweiterung verabschiedet. Zitat, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Zitat Ende. Warum ist eigentlich diese relativ eindeutige Definition bis heute umstritten?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass diese Definition das Ergebnis einer jahrelangen Beratung war von Expertinnen und Experten, jüdischen Organisationen und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das ist dann die Formulierung, die gefunden wurde. Ich selber war Leiter der deutschen Delegation bei der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken, auf deren Sitzung in Bukarest 2016 genau diese Definition dann verabschiedet wurde. Und ich habe mich auch dann vom Auswärtigen Amt aus in meinem Amt sehr stark dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung auch diese Definition endossiert, weil sie eben hilft, Antisemitismus zu erkennen, das und auch für die staatliche Organe ja wichtig ist, also nicht nur Polizei und Justiz, sondern auch für die Verwaltung, für Bildungseinrichtungen. Denn wir wollen Antisemitismus bekämpfen, jeder Form. Nicht jede Form von Antisemitismus ist strafbar. Alles, was da drunter liegt, müssen wir eben sichtbar machen. Und diese Definition hilft im Erkennen von Antisemitismus und dann eben in der Resilienz unserer Gesellschaft. Gesellschaft. Die Definition ist allerdings nicht ganz unwidersprochen. Das haben Sie schon erwähnt. Insbesondere die Beispiele, die dann folgen, sozusagen in einer ganzen Seite von Anhaltspunkten, die eben dafür sprechen, wenn etwas antisemitisch zu bezeichnen ist, beinhalten einige Beispiele, die sich eben auf Israel bezogenen Antisemitismus beziehen. Und da gibt es Menschen, die sagen, diese Definition würde eben Israel-Kritik sehr schnell kriminalisieren, in Anführungsstrichen, und eben als antisemitisch bezeichnen. Aber dem ist wirklich ganz klar zu widersprechen, denn die Definition hat später auch genau bei diesen Beispielen einen Satz, wo ausdrücklich drin steht, dass Kritik am Handeln des Staates Israel, die vergleichbar ist mit der Kritik des Handelns anderer Staaten, als nicht per se antisemitisch einzuordnen ist. Also man muss sich einfach überlegen, wenn man diese Definition nimmt, also würde ich Italien oder ein anderes demokratisches Land genauso kritisieren wie Israel? Und wenn man dazu der Auffassung kommt, nein, das ist also absolut in Ordnung so, es gibt keinen anderen Standard, dann ist das absolut in Ordnung und das schafft die Definition eben auch. Und vielleicht nur, um einen Vergleich zu führen, die Menschen in Deutschland haben ja oftmals sehr kritische Meinungen über das Verhalten der Trump-Regierung, der amerikanischen Administration, seit Trump im Amt ist. Ich spüre aber keine Form von Anti-Amerikanismus in Deutschland. Also die Leute wissen sehr wohl zu unterscheiden zwischen Amerika und amerikanischer Regierung und deren Handlungen. Und genau dasselbe soll die Definition der IHRA eben auch ermöglichen, um das bei Israel ebenfalls durchzuführen.
Vielen Dank. Es gibt ja auch andere Definitionen. Berühmt oder bekannt ist vor allem die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Haben Sie dazu auch eine Position?
Also ich halte die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus für nicht geeignet, die Kritik an der IHRA-Definition zu entkräften. Sie beschreibt vor allem sehr detailliert, was Antisemitismus alles nicht ist. Ja, und also so negative Definitionen sind immer problematisch. Und es ist aber durchaus natürlich ein Beitrag zur Debatte über Antisemitismus. Das ist schon, also auch jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass die Jerusalemer Deklaration von Menschen auch mit induziert wurde, die natürlich die wir ernst nehmen müssen. Auch gut, dass eine Debatte darüber stattfindet, aber handlungsleitend ist die IHRA-Definition für mich, und die IHRA-Definition verfügt auch über eine Legitimität bei jüdischen Organisationen, bei vielen Staaten, Parlamenten und Organisationen weltweit, dass, finde ich, kein Anlass besteht, für die Bundesregierung davon abzuweichen.
Ich habe mir die Jerusalemer Erklärung heute trotzdem noch einmal angeguckt. Und es gibt ja durchaus konkrete Erläuterungen, was Antisemitismus ist. Zum Beispiel die Erläuterung, dass es antisemitisch ist, wenn man Juden zwingt, sich explizit gegen Israel und gegen den Zionismus auszusprechen. Jetzt haben wir ganz konkrete Beispiele genau für dieses Verhalten, auch sogar auf staatlicher Ebene. Der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini hat die relativ große jüdische Gemeinde in Iran nach der Islamischen Revolution 1979 gezwungen, Israel und den Zionismus ausdrücklich zu verurteilen, um die Fortexistenz der jüdischen Gemeinde in Iran zu sichern. Und vor genau 20 Jahren hat der damalige extremistische iranische Präsident Ahmadinejad eine Holocaust-Konferenz durchgeführt und auch diese Haltung gegenüber Israel noch einmal bestärkt. Wie sehen Sie dieses Verhalten und wie kommt es, dass eigentlich Iran dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurde nach 1979, sondern diese Politik gegenüber Israel und den jüdischen Iranern bis heute fortsetzen kann?
Also das kollektive Haftbarmachen von Juden und Jüdinnen weltweit für den Staat Israel und aber auch für israelisches Regierungshandeln ist ein ganz klares antisemitisches Muster, übrigens nach allen seriösen Definitionen von Antisemitismus, auch nach der Jerusalemer Erklärung, das nur vorab. Und das ist natürlich auch wirklich fatal, dieser Mechanismus, der ja auch bei uns dazu geführt hat, dass immer, wenn im Nahen Osten die Spannungen steigen, hier die jüdische Bevölkerung dafür kollektiv verantwortlich gemacht wurde. Der Iran hat das bis ins Extreme sozusagen dann gemacht, also eine deutliche Distanzierung von Israel verlangt, von seinen Staatsbürgern, und sie natürlich dadurch unter große Probleme gezwungen sozusagen, weil natürlich Juden und Jüdinnen weltweit immer ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel haben, weil das ist sozusagen der Staat, der nach dem Holocaust gegründet wurde, wo der Welt klar wurde, als der Welt eben doch klar wurde, dass Juden eine Heimstatt braucht, einen Staat, wo sie eben vor Verfolgung sicher sind. Und genau diesen Staat immer wieder verbal anzugreifen, zu seiner Vernichtung aufzurufen, ist völlig inakzeptabel, widerspricht auch absolut den Prinzipien der Vereinten Nationen und auch, dass man zum Thema Holocaust, also derart skandalöse, nicht hinnehmbare Politik macht, bis hin zu einem Holocaust-Karikaturenwettbewerb, der regelmäßig ausgeschrieben im Iran ist, eigentlich schwer verständlich, dass das so im Grunde akzeptiert wurde von der Völkergemeinschaft. Und das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, wegen derer auch Israel sozusagen diese ganzen ständigen Angriffe jetzt eben nicht hinnehmbar deklariert hat. Und es ist einer der Gründe für die Angriffe jetzt von Israel und auch den Vereinigten Staaten auf den Iran, der ja nun auch ein Atomprogramm hat. Und man muss sich nur vorstellen, ein Land, das also derartig aggressiv auftritt gegenüber Israel, nicht auszudenken, wenn dieses Land eine Atomwaffen hat und dann wirklich die Auslöschung Israels nicht nur ankündigt, sondern vielleicht auch möglicherweise umsetzt. Und deswegen ist es wirklich absolut wichtig, den Iran in die Schranken zu verweisen und auch iranische Aktivitäten in Europa, was eben Destabilisierung, was Terrororganisationsunterstützung angeht, eben ganz klar offenzulegen und dagegen vorzugehen.
Vielen Dank. Als Ihr Amt vor 8 Jahren geschaffen wurde, welche Aufgaben waren von Anfang an mit diesem Amt verbunden und welche Aufgaben haben Sie sich vielleicht selbst noch auf Ihre Arbeitsagenda gesetzt?
Der Bundestag hat in seiner parteiübergreifenden Resolution vom 18. Januar 2018 ziemlich genau festgeschrieben, was das Amt alles fassen soll. Es ist, glaube ich, ein Pflichtenkatalog, den sonst kein Beauftragter so detailliert sagen ins Stammbuch geschrieben bekommen hat. Also ganz zunächst einmal ist damit verbunden die Koordinierung aller Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen Antisemitismus. Es hat sich eben gezeigt, dass trotz aller Maßnahmen, die ja auch vorher natürlich schon umgesetzt worden ist, ein Amt braucht, das also die Ressorttätigkeiten aufeinander abstimmt, die auch die Aktivitäten von Bund und Ländern koordiniert. Und das war auch eine Förderung des Bundestages, dass eine Bund-Länder-Kommission eingerichtet werden sollte, weil wenn wir über den Kampf gegen Antisemitismus sprechen und die staatlichen Maßnahmen, die dagegen möglich sind, sind bei unserer föderalen Struktur natürlich vor allem die Länder gefordert. Also ich würde sagen, 80% aller staatlichen Maßnahmen fallen in deren Zuständigkeitsbereich, Bildungsfragen, aber auch innere Sicherheit, Justiz, das sind alles Länderangelegenheiten. Und also die Koordinierung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, nicht nur Arbeitsgruppe, sondern Kommission, ist eine meiner Aufgaben. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, sehr schnell im Jahr 2019 diese Bund-Länder-Kommission auch einzurichten. Noch vor der Pandemie war Bundeskanzlerin Merkel wirklich sehr hilfreich. Sie hat das von Anfang an sehr stark unterstützt und auch der damalige Innenminister Seehofer. Und als drittes soll ich natürlich auch Anregungen im Bundestag immer wieder machen, wie wir uns gesetzlich besser noch aufstellen können im Kampf gegen Antisemitismus, also gerade was Strafgesetze angeht, aber auch Präventionsansätze, die gerade im politischen Raum und natürlich im Dialog mit Nichtregierungsorganisationen, jüdischen und nichtjüdischen, aufgenommen würden. Und als viertes Tätigkeitsfeld möchte ich die Öffentlichkeitsarbeit beschreiben, die natürlich wichtig ist, die Gesellschaft zu sensibilisieren im Kampf gegen Antisemitismus, diesen auch sichtbarer zu machen und auch, und das wäre das fünfte, eine Ansprechperson zu sein für jüdische Gruppen und Organisationen, deren Anliegen richtig zu kanalisieren, aufzugreifen und eben auch als Person und als Amt für das Thema zu stehen. Das ist in der politischen Agenda ja wichtig, dass man mit einem Thema auch ein Gesicht verbindet und also diese Kombination von Aufgaben, die sind dann eben eingeflossen.
Sie haben bereits die Bund-Länder-Kommission angesprochen. Sie waren ja sozusagen auf der Bundesebene dann der erste Antisemitismusbeauftragte. Mittlerweile haben die Bundesländer eigene Antisemitismusbeauftragte. Wie arbeiten Sie mit Ihren Kollegen zusammen? Gibt es vielleicht auch unterschiedliche Aufgaben und Themen?
Zunächst mal bin ich sehr froh, dass fast alle Bundesländer, also 15 von 16 Beauftragte, ernannt haben. Nur Bremen hat keinen Beauftragten. Und das ist wirklich sehr gut. Wir haben eine Geschäftsordnung eingerichtet, die ganz klar die Zuständigkeiten auch regelt. Also ich bin als Bundesbeauftragter immer im Vorsitz und das Bundesland, das bei der Ministerpräsidentenkonferenz Vorsitz ist, das ist bei mir dann in der Bund-Länder-Kommission im Co-Vorsitz. Also im Moment ist das Rheinland-Pfalz. Und wir treffen uns zweimal im Jahr regelmäßig und dann aber auch mal zu außerordentlichen Gelegenheiten, auch darüber hinaus, auch virtuell. Und diese Bund-Länder-Kommission ist extrem wichtig als Ort des Austausches, weil wir natürlich nicht alle das Rad neu erfinden müssen. Wir Bundesländer sind ja vor ähnliche Herausforderungen gestellt. Und es ist ein unheimlich gutes Forum für den Austausch von Best-Practice-Beispielen, auch für Projekte sozusagen. Wenn ein Projekt in einem Bundesland gut gelaufen ist, kann man es dann übersehen. Auch sehr kreative Sachen, gerade im Bereich der Erinnerungskultur, werden ausgetauscht. Und wir haben uns auch positioniert in verschiedenen Themen. Und wir haben auch Anregungen gegeben für die Innenministerkonferenz oder auch die Justizministerkonferenz und für die Kultusministerkonferenz, wo natürlich die Länder auch zusammen sind bei unserem Thema Antisemitismus mit Beiträgen tatsächlich die Diskussionen jeweils voranzubringen, insbesondere beim Thema israelbezogenen Antisemitismus und die Reaktionen der Polizei und auch Verfassungsschutzbehörden haben wir tatsächlich dann angeregt, um hier Arbeitsgruppen zu machen. Ich bin da sehr, sehr zufrieden, dass wir auch Arbeitsgruppen haben zusammen mit dem Zentralrat der Juden und auch insbesondere der Kultusministerkonferenz, was die Darstellung jüdischen Lebens in den Schulbüchern angeht. Also ganz konkrete Aufträge haben wir uns selber gegeben und die arbeiten wir jetzt auch ab. Also das ist für mich ein ganz entscheidendes Gremium. Und wir kommen aber auch immer wieder zu Sonderthemen zusammen. Zum Beispiel war in der letzten Woche der israelische Außenminister Saar hier in Berlin und er hat selber den Wunsch geäußert, mit der Bund-Länder-Kommission zusammenzutreffen, weil auch in Israel natürlich besonders wahrgenommen wird, was wir hier tun. Und das war ein sehr, sehr guter Austausch von den Beauftragten mit dem israelischen Außenminister, gerade zum Thema israelbezogener Antisemitismus, weil das die Form von Antisemitismus ist, die am weitesten verbreitet ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Sie sind ja in der dritten Legislatur jetzt im Amt. Das ist ja für einen Beauftragten eher ungewöhnlich. Manchmal wechseln die Beauftragten personell in jeder Legislatur. Wie haben Sie über diesen langen Zeitraum den unterschiedlichen politischen Konstellationen, die Unterstützung aus der Politik und auch das Interesse aus der Politik an Ihrem Amt wahrgenommen? Hat sich da etwas verändert in den letzten 8 Jahren in der Zusammenarbeit? Und was ist eigentlich Ihr Hauptjob mit Blick auf die Arbeit des Deutschen Bundestages? Wie weit berichten Sie über Ihre Arbeit gegenüber dem Bundestag?
Also ich selber bin nicht Mitglied in einer Partei, weil ich finde, der Kampf gegen Antisemitismus sollte frei sein von parteipolitischen Auseinandersetzungen. Es gab auch lange Jahre in Deutschland einen Konsens dazu, dass also wirklich bei dem Thema und auch bei der Erinnerungskultur wirklich alle an einem demokratischen Strang ziehen. Unser Land ist ja entstanden als Antwort auf den Horror der NS-Zeit und gerade sozusagen der Schutz jüdischen Lebens, der Kampf gegen Antisemitismus und eine Erinnerungskultur, über die gerungen wurde, sozusagen war parteipolitischer Konsens. Leider ist der mit dem Eintreten der AfD in den Bundestag verlassen worden. Die sogenannte Schlussstrich-Diskussion, die von vielen Rechtspopulisten ja erhoben wird, hat leider dazu geführt, dass eben das jetzt doch Gegenstand parteipolitischer Auseinandersetzungen ist. Und gleichwohl ist es natürlich sehr wichtig, alle Fraktionen im Bundestag mit dem Thema immer wieder auch zu beschäftigen. Ich bin regelmäßig Gast im Innenausschuss. Mein Amt ist ja auch im Innenministerium angesiedelt, weil dort dieses Ministerium vielleicht die größten Anknüpfungspunkte zum Thema Antisemitismus haben. In den beiden ersten Legislaturperioden meines Amtes haben auch alle Fraktionen berichterstattende MdBs ernannt zu dem Thema. Mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern habe ich dann auch regelmäßige Runden durchgeführt, deren Erwartungen an mein Amt und an den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgenommen und berichtet, was wir alles tun. In dieser Legislaturperiode ist das nicht formell so eingerichtet worden, aber es gibt natürlich Geordnete in allen Fraktionen, die sich damit beschäftigen. Formell muss ich dem Bundestag einmal pro Legislaturperiode einen Bericht zukommen lassen über den Umsetzungsstand der Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug auf die Expertenkommissionen des Bundestages, die ich schon erwähnt habe. Und das ist auch gut so, denn dann können wir doch eine gute Bilanz ziehen. Und mein Idealziel wäre eigentlich, dass dieser Bericht dann nicht nur zur Kenntnis genommen wird, sondern auch debattiert wird, möglichst im Plenum des Bundestages. Ich freue mich, dass doch sehr starkes Interesse besteht. Viele Fraktionen, nicht nur alle Fraktionen, wollen natürlich auch jüdisches Leben unterstützen und stärken. Und ich rege halt immer wieder an, dass dann auch tatsächlich das auf die Tagesordnung gesetzt wird. Leider, gerade auch nach dem 7. Oktober 2023 und dem massiven Anstieg antisemitischer Straftaten, ist auch allen klar, dass hier politischer Handlungsbedarf steht. Und also vielen Abgeordneten ist es klar, aber wir müssen auch mit dem Bundestag dafür sorgen, dass die gesamte Gesellschaft sich auch in ausreichender Form damit beschäftigt.
Jetzt haben Sie schon sozusagen die nächste Frage vorbereitet. Wie eng ist Ihre Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen und welche Dynamiken nehmen Sie im gesellschaftlichen Raum wahr, wenn es um das Thema Kampf gegen Antisemitismus geht?
Wir können den Kampf gegen Antisemitismus ja nur gewinnen, wenn die Gesellschaft resilient wird. Staatliche Maßnahmen alleine reichen nicht aus und auch in der Schule. Das muss alles sein natürlich, aber letztlich muss die Gesellschaft aufstehen und sagen, wir akzeptieren das nicht. Und deswegen brauchen wir Verbündete. Von Anfang an habe ich natürlich Verbündete gesucht im Kampf gegen Antisemitismus. An erster Stelle möchte ich die Kirchen nennen, die wirklich großartig sich aufgestellt haben im Kampf gegen Antisemitismus, auch das eigene moralische Versagen im Nationalsozialismus wirklich aufgearbeitet haben und wirklich sich viel beschäftigen. Jetzt diese Woche ist zum Beispiel der Katholikentag in Würzburg. Es gibt wieder viele Veranstaltungen zum Thema jüdisches Leben und Antisemitismus, aber auch evangelische Kirchentage haben dafür gesorgt. Es gibt auch Beauftragte der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche im Kampf gegen Antisemitismus, das ist wichtig. Aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen auch muslimische Verbände ermuntern, im eigenen Interesse auch gegen den Antisemitismus vorzugehen und auch den Antisemitismus in den eigenen Reihen zu benennen. Da gibt es manchmal so das Missverständnis, dass dann vor allem über Muslimfeindlichkeit gesprochen wird. Und das ist natürlich genauso wenig hinnehmbar wie Antisemitismus. Nur darf die eigene Ausgrenzung und die eigene Ablehnung der Community nicht als Rechtfertigung dafür dienen, antisemitische Umtriebe in der migrantischen oder in der muslimischen Community allgemein zu dulden. Und hier sind wir im Dialog über die Deutsche Islamkonferenz und bin auch in regelmäßigen Kontakt mit muslimischen Verbänden, mit denen das wirklich gut läuft, aber es muss eben noch mehr sein. Und dann müssen wir natürlich den großen Bereich der Kultur also mit einbeziehen. Leider ist Antisemitismus im Kulturbereich sehr verbreitet, insbesondere nach dem 7. Oktober und den Spannungen im Nahen Osten gibt es einen großen Anpassungsdruck von Menschen im kulturellen Bereich, sich gegen Israel positionieren zu müssen. Die unselige Diskussion über den European Song Contest hat das gezeigt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Rap, vielen Theatern ist Ablehnung von Israel und dann auch israelischen Künstlerinnen und Künstlern an der Tagesordnung. Das müssen wir verhindern. Wir müssen die Universitäten natürlich als Verbündete gewinnen. Wir hatten schreckliche, absolut nicht hinnehmbare antisemitische Vorfälle an Unis, Hörsaalbesetzungen, Hörsaalzerstörungen und Institutsbesetzungen, die also eigentlich zeigen, dass da wirklich großer Handlungsbedarf ist. Universitäten müssten ja eigentlich ein Ort sein, wo das differenzierte Gespräch und das moderierte Gespräch ja an der Tagesordnung sind. Und wir sehen also, das ist dort nicht der Fall. Und ich versuche auch wirklich Organisationen zu gewinnen, die auf den ersten Blick nichts mit Antisemitismus zu tun haben, also den Feuerwehrverband, die wirtschaftliche Verbände, Wirtschaftsunternehmen, auch um die eigene Geschichte aufzuarbeiten, einfach um das Thema doch immer wieder in den Fokus zu rücken, und habe wirklich in den 8 Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht eins meiner Lieblingsprojekte ist, dass ich ein Projekt mit dem Deutschen Feuerwehrverband unter dem Titel Das Dritte Reich und wir werden Feuerwehrleute regelmäßig mit der Frage konfrontiert, wie haben es die Nazis geschafft, dass am 9. November 1938 die Feuerwehren eben nicht gelöscht haben. Dass man zulässt, dass das Gebäude verbrennen, obwohl man ja, wenn man zur Feuerwehr geht, dafür da ist, zu löschen. Ja, und mit dieser Frage konfrontiert werden also viele, insbesondere auch junge Feuerwehrleute, konfrontiert. Die müssen dann Essays schreiben oder sich Gedanken machen in Workshops, und die werden dann präsentiert, um also den judenfeindlichen Hass, der da verbreitet wurde von den Nazis, also aus Projektionsfläche zu nehmen, um sich selber tatsächlich zu wappnen und fit zu machen. Und ich bin sehr froh, dass der Deutsche Feuerwehrverband da so ein guter Partner ist, denn Feuerwehr gibt es wirklich überall in Deutschland. Ja, und das ist wirklich unheimlich wichtig, auch Menschen klarzumachen, Antisemitismus betrifft uns alle, hat in einem Maße in unser Land ins Verderben geführt, zusammen mit dem mit aggressiven Verhalten der Nazis, dass eben das Land in Schutt und Asche war. Und wir müssen uns resilient machen. Und das ist also eine gute Form, wie ich finde.
Sehr interessantes Beispiel. Wieso hat man trotzdem diese Bezeichnung das Dritte Reich gewählt und nicht, sagen wir mal, NS-Diktatur oder so eine klarere Aussage, wo klar ist, dass es jetzt hier nicht so eine Art Selbstbeschreibung der Nazis, die das den Begriff Drittes Reich ja sozusagen benutzt haben.
Ja, das stimmt. Also das Wort Drittes Reich ist ja eine Selbstbezeichnung tatsächlich in der Tat. Und trotzdem fand ich es ganz interessant, weil das vielfach ja doch im Sprachgebrauch so einfach vorhanden ist. Und wir wollten vor allem dadurch Zugänge schaffen, um die Leute auch sozusagen ein bisschen dabei zu halten. Also wichtig ist eben klarzumachen, dass das, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist, ganz konkret sich immer noch auswirkt auf unsere heutige Realität. Unsere Gesellschaft heute ist überhaupt nur zu verstehen, wenn man diese Zeit im Blick hat. Und also, dass wir diese Selbstbezeichnung dieses Reiches, das es eben auch nicht mehr gibt, genommen haben. Und die Antwort Bundesrepublik Deutschland ist eben die Antwort auf den Horror, den der Nationalsozialismus gebracht hat, finde ich, ist ein guter Einstieg.
Zum Thema Selbstbezeichnung der Homepage ist die Internetadresse ja antisemitismusbeauftragter.de. Sie werden auch immer kurz und landläufig als Antisemitismusbeauftragter bezeichnet. Das ist ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Aber Ihr Titel beginnt ja eigentlich mit der Formulierung Beauftragter für jüdisches Leben. Wie relevant ist das, dieser Kontext zu den jüdischen Gemeinden für Ihr Amt?
Angela Merkel als Bundeskanzlerin war es sehr wichtig, dass wir das jüdische Leben voranstellen, als das Amt eingerichtet wurde. Denn sie wollte klar machen, dass es auch erstmal um was Positives geht, nämlich eine Person, die eben auch für die jüdische Community da ist. Und den Kampf gegen Antisemitismus, den müssen wir schon sowieso auch machen. Und ich bin auch landläufig eher als Antisemitismusbeauftragter bekannt. Aber die helle Seite meiner Tätigkeit, die nehme ich besonders gerne wahr. Ich bin selber nicht jüdisch, sondern evangelisch und lerne jeden Tag dazu im Umgang mit jüdischen Gemeinden und Kulturinstitutionen. Finde ich auch spannend, mal in einem jüdischen Gottesdienst, in einer Synagoge zu sein. Und es ist auch schön zu sehen, dass jüdische Gemeinden sehr interessiert auch am Austausch sind, viele Schulklassen und andere Besuchergruppen auch einladen, mal in eine Synagoge zu gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel auch im Kampf gegen Antisemitismus. Also es sind zwei Seiten einer Medaille, denn wenn etwas bekannt ist, ist es auch schwer, das zu hassen oder Vorurteile zu haben. Also das ist ganz, ganz klar. Und ich bin sehr froh, dass die jüdische Community auch, wie gesagt, bereit ist, da in diesen Dialog zu treten. Wir hatten 2021 eine sehr schöne Initiative unter dem Titel 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, fanden überall im Land Kulturveranstaltungen statt, Dialogformate, öffentliche Laubhüttenfeste, Tanz- und Kochkurse, Konzerte, Ausstellungen, und die Resonanz in der Bevölkerung war wirklich groß. Wir waren wirklich auf gutem Wege. Leider ist das durch den 7. Oktober wieder eingeschränkt worden, weil natürlich die Grundvoraussetzung für solche Veranstaltungen immer ist, dass sie sicher sind, dass man eben nicht Angst haben muss vor Anschlägen oder Anfeindungen. Deswegen ist das ein Zielkonflikt. Aber also ich bringe das immer auf so eine ganz einfache Formel. Jüdisches Leben muss sicher und sichtbar sein. Und Sicherheit ist natürlich die Voraussetzung für Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ohne Sicherheit wäre eine Zumutung. Und wir dürfen überhaupt nicht nachlassen, diese Dinge weiter voranzutreiben. Denn das Fatale, finde ich, oftmals ist, dass wenn Leute das Wort Juden hören oder jüdisches Leben, denken sie oftmals an Antisemitismus, an den Nahostkonflikt und an die Shoah. Also drei sehr, sehr negative Zusammenhänge. Und jüdisches Leben ist so viel mehr. Auch gerade in unserem Land haben ja Jüdinnen und Juden unheimlich beeindruckenderweise zur Stärke unseres Landes beigetragen, wenn man ans 19. Jahrhundert denkt, die große Zahl von Wissenschaftlern, Künstlern, Künstlerinnen, Mäzenen im Wirtschaftsleben, Ärzte. Und das müssen wir nochmal deutlicher machen. Und deswegen ist das Thema jüdisches Leben eben unheimlich wichtig, dass wir weiterhin gerade diese kulturelle Dimension und gesellschaftliche Dimension beitragen. Jüdisches Leben muss aus sich selbst erklärend sichtbar sein, und es hat überhaupt keinen Rechtfertigungsdrang. Es ist ganz selbstverständlicher Bestandteil unserer gesellschaftlichen Vielfalt, und das deutlich zu machen, ist eben auch meine Aufgabe.
Sie haben das Thema Sicherheit schon angesprochen, als Grundlage für jüdisches Leben in Deutschland. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Anschläge auf Synagogen erlebt. Die Mehrheit der jüdischen Einrichtungen hat in den letzten 12 Monaten Anschläge erlebt. Die Unsicherheit ist laut Umfragen teilweise über 80% gewesen in den letzten Jahren. Also über 80% der jüdischen Menschen in Deutschland fühlen sich nicht mehr sicher. Wie wirkt Ihr Amt darauf hin, dass die Menschen jüdischen Glaubens wieder Vertrauen in eine Zukunft in Deutschland fassen können?
Also es ist ein ganz ernstes Thema, und dass überhaupt jüdische Familien sich diese Frage stellen, sind wir überhaupt sicher in diesem Land, ist schon beschämend genug. Zum Glück müssen wir keine Auswanderungswelle jüdischer Menschen aus Deutschland beobachten. Im Gegenteil, es gibt einen Zuzug, wenn man zum Beispiel Deutschland und Israel vergleicht, sozusagen mehr Zuzüge aus Israel nach Deutschland als in die umgekehrte Richtung. Das ist also ein gutes Zeichen. Das heißt, das Vertrauen ist noch da. Aber es ist nicht selbstverständlich. Wichtig für das Vertrauen ist natürlich, dass die Staatsspitze, dass die politisch Verantwortlichen immer wieder und nicht nur zu Gedenktagen und nicht nur als Reaktion auf antisemitische Anschläge, sondern immer wieder die Sicherheit jüdischen Lebens betonen, den Kampf gegen Antisemitismus ganz klar annehmen, eine Null-Toleranz-Politik hier nicht nur formuliert, sondern auch durchgesetzt wird. Und das ist etwas, wo auch ich natürlich mich sehe. Also einerseits die Menschen zu ermutigen, auch antisemitische Straftaten anzuzeigen, wenn sie erlitten oder wenn man das mitbekommt, oder auch eben antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Es gibt eine zivilgesellschaftliche Organisation RIAS, deren Schirmherr ich bin, wo der Antisemitismus, der unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist, auch sichtbar gemacht wird. Und dann können wir auch ehrlich und einfach auch systematisch den Antisemitismus bekämpfen. Und solange, glaube ich, es gesellschaftliche und staatliche Unterstützung für solche Formate gibt, hat die jüdische Community Vertrauen in die Mehrheitsgesellschaft. Aber was natürlich ganz fatal war nach dem 7. Oktober und dem exponentiellen Ansteigen antisemitischer Straftaten, haben sich leider die meisten Deutschen daran gewöhnt und haben gesagt, ja, das ist halt leider so, es betrifft mich nicht. Und das ist natürlich sehr irritierend für weite Teile der jüdischen Community. Und hier in den Dialog zu treten und da etwas zu tun, das sehe ich eben auch als meine Aufgabe an. Aber es ist nicht einfach, das gebe ich gerne zu.
Gestern ist Albrecht Weinberg, ein Holocaust-Überlebender, im Alter von 101 Jahren verstorben. Er hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass er, nachdem er vor 15 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt war, hat er sich als Zeitzeuge engagiert und in Schulen und so weiter über seine Erfahrung in 3 Konzentrationslagern, die er glücklicherweise mit seinen beiden Geschwistern überlebt hat, während ein Großteil seiner Eltern und seine Familie ermordet wurde. Welche Bedeutung hat diese Zusammenarbeit mit Holocaust-Überlebenden für Sie gehabt in den vergangenen 8 Jahren?
Also Holocaust-Überlebende, finde ich, sind die höchste moralische Autorität unseres Landes. Also vielleicht noch vergleichbar mit Kirchenoberen oder so. Aber das ist wirklich unheimlich wichtig, dass sie auch zu Wort kommen, dass sie also auch das Gewissen unserer Nation wirklich noch darstellen. Und andererseits eben sie ja vielfach auch zu unterstützen sind in ihrer Arbeit, wenn sie in Schulen gehen, wenn sie auch andere Dialogformate durchführen. Und deswegen ist die Zusammenarbeit für mich sehr wichtig gewesen. Die Erinnerungskultur ist ja ein Schlüssel im Kampf gegen Antisemitismus, denn sie zeigt, was passiert, wenn Antisemitismus nicht zurückgedrängt wird. Dann hat das bei uns gegipfelt in der systematischen Ermordung von Millionen von Menschen. Und dass wir das nie wieder zulassen dürfen, dafür stehen eben auch die Überlebenden. Ich bin sehr froh, dass es wirklich sehr, sehr gut funktionierende Organisationen gibt der Überlebenden, also das Internationale Auschwitz-Komitee oder auch Buchenwald, Dachau, die großen Konzentrationslager in Deutschland, haben auch Komitees von ehemaligen Häftlingen, die sich immer wieder zu Wort melden, auch bei aktuellen Formen von Antisemitismus. Auch der Jewish Claims Conference bin ich im Austausch. Das ist ja ein direktes Ergebnis der Politik von Konrad Adenauer, dass man eben mit sich verständigen sollte im eigenen Interesse mit Überlebenden und mit dem Staat Israel. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit auch für mich extrem wichtig. Und wir müssen uns aber jetzt schon Gedanken machen für die Zeit, zu der es keine Überlebenden mehr gibt, um auch junge Menschen immer wieder für das Thema Erinnerungskultur zu begeistern oder eben, dass sie sich damit beschäftigen. Und bin sehr froh, dass auch die Überlebenden heute gute Ideen haben, wie das funktionieren kann. Ich bin froh, wenn man zum Beispiel die Überlebende Margot Friedländer sieht, die ja hochgeehrt auch im letzten Jahr verstorben ist, auch mit weit über 100 Jahren, welchen Konsens es gibt, also an ihr Schicksal zu erinnern und auch zu sehen, welche Aktivitäten da jetzt entfaltet werden. Eine Margot Friedländer Akademie ist in Planung. Es gibt eine Stiftung, die sehr, sehr stark eben sich da engagiert. Und so etwas brauchen wir eben noch viel mehr. Es ist gut, dass es die Margot Friedländer Stiftung gibt, aber wir bräuchten eigentlich in jeder Stadt eine Stiftung, die auch zivilgesellschaftlich das flankiert, was eben Schulen und auch die Politik hier leisten.
Vielen Dank. Sie hatten das Thema 7. Oktober angesprochen, also die Angriffe auf Israel vom 7. Oktober 2023. Wie groß ist seitdem die Bedrohung durch antisemitische Anschläge und wie groß ist auch das Dunkelfeld? Sie haben die Meldestelle RIAS genannt, aber wie viel wird tatsächlich gemeldet auch von, sagen wir mal, alltäglichen Vorkommnissen?
Der 7. Oktober 2023 war der Tag, an dem so viele Juden ermordet wurden wie seit der Shoah nicht mehr. Also eine absolute Katastrophe für den Staat Israel, der sein Schutzversprechen der eigenen Bevölkerung gegenüber eben nicht einhalten konnte. Und er war eben leider auch eine Zäsur für jüdisches Leben in Deutschland, weil es völlig eigentlich unverständlich ist, dass normalerweise, wenn Menschen ermordet und vergewaltigt werden, ja Solidarität und Empathie die Antwort ist der Mehrheitsgesellschaft. Bei uns ist aber bereits kurz nach dem 7. Oktober der Antisemitismus angestiegen in allen seinen Formen. Und das hat natürlich zur extremen Verunsicherung der jüdischen Bevölkerung geführt. Wir haben ein Allzeithoch antisemitischer Straftaten seitdem zu verzeichnen, über 6.000 im Jahr 2024. Und nicht nur die Straftaten, die sind ja nur die Spitze des Eisbergs, sondern auch der alltägliche Antisemitismus ist in bisher ungekannter Form angestiegen. Und das ist erstmal wichtig, dass man das auch sichtbar macht. Oftmals wird ja Juden und Jüdinnen gar nicht geglaubt, was sie so erleben. Und hier müssen wir also sie bestärken, das zu melden, um natürlich dann gegen die Täter vorzugehen. Und es muss also ganz klar sein, dass hier die Täter sagen, diejenigen sind, die verfolgt werden und nicht diejenigen, die das anzeigen. Also das ist schon eine Täter-Opfer-Umkehr oftmals zu sehen, die wirklich auch nicht hinnehmbar ist. Man sagt, dass etwa hinter jeder angezeigten antisemitischen Straftat 4 Straftaten stehen, die nicht angezeigt werden. Also ein großes Dunkelfeld ist. Es ist die Aufgabe natürlich, dieses Dunkelfeld möglichst klein zu machen. Und auch was die antisemitischen Vorfälle angeht, sagt man auch so zwischen 3 und 4 Vorfällen, die es gibt, werden nicht angezeigt. Und das ist also ein wirklich wichtiges Betätigungsfeld, denn am Ende können wir diesen Kampf gegen Antisemitismus nur gewinnen, wenn er eben auch im Alltag zurückgedrängt wird, während im öffentlichen Nahverkehr, im Fußballstadion, am Arbeitsplatz, wenn antisemitische und auch israelfeindliche Dinge geraunt werden, dass man eben die Harmonie einer Familienfeier, einer Betriebsfeier, auch eines Fußballspiels dann eben stört und sagen, das ist nicht hinnehmbar. Und in dem Zusammenhang ist aber auch wirklich viel passiert. Ich bin sehr froh, dass die Bundesliga-Vereine in Deutschland alle übrigens die IRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus endossiert haben und das nicht nur im luftleeren Raum, sondern seitdem sich auch verantwortlich fühlen, wenn antisemitische Umtriebe stattfinden, dagegen vorzugehen. Es war traditionell immer so, wenn zum Beispiel der Hitlergruß gezeigt wurde im Fußballstadion, die Polizei gerufen wurde, oder es ist strafbar, den Hitlergruß zu zeigen, und der Verein sich dann nicht weiter darum gekümmert hat. Nach dem Motto, soll sich jetzt die Polizei darum kümmern. Das sind nicht unsere Fans, das ist so eine ganz kleine Gruppe von Verblendeten. Das ist jetzt anders, wenn solche Vorfälle passieren, nimmt der Verein es ernst, als Auftrag hiergegen vorzugehen. Also gerade Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayern München sind Flaggschiffe in dem Zusammenhang, dass also wenn solche Vorfälle stattfinden, also auch Beauftragte benannt werden, Dialogformate stattfinden. Es gibt sogar Reisen von Fußballfans nach Auschwitz, die von Dortmund zum Beispiel organisiert werden. Und das ist wirklich ganz hervorragend. Und hiervon brauchen wir mehr. Und das eben wirklich in die Mitte der Gesellschaft, im Grunde am Ende bis in die Familien muss dieses Engagement reichen. Und das ist dann, glaube ich, die nötige Solidarität, die die jüdische Bevölkerung verdient. Denn auch noch einmal, die jüdischen Menschen in Deutschland wollen keinerweise irgendwie gesondert behandelt werden oder Privilegien haben. Sie wollen ganz normal leben, ihren Glauben ausüben oder ihre kulturelle Identität zeigen, wie alle anderen Menschen aus. Das ist nichts Besonderes und das müssen wir sicherstellen.
Hitlergrüße gibt es nicht nur in Fußballstadien, sondern auch in Gedenkstätten. Letztens gab es einen Fall, wo 13-jährige Schülerinnen den Hitlergruß gemacht haben. Was muss man machen, um das zu verhindern oder dem entgegenzuwirken und auch die junge Generation zum Mahnen, dass dieses nie wieder weiterhin ernst genommen wird? Es gibt ja Vorschläge, zum Beispiel bestimmte Gruppen ganz aus diesen Gedenkstätten auszuschließen. Sollte man das auch bei besonders jungen Menschen machen oder wie stellen Sie sich dem Thema entgegen?
Also wir müssen alle Menschen, aber natürlich vor allem auch junge Menschen vorbereiten auf Gedenkstättenbesuche. Denn wenn das nicht gemacht wird, gibt es oftmals Übersprungshandlungen, wie dass Hitlergrüße gezeigt werden vor Krematorien oder so. Das ist also natürlich völlig irre. Viele Jugendliche machen sich gar nicht klar, was sie da überhaupt tun. Und es ist Dummheit auch oftmals, aber trotzdem überhaupt nicht hinnehmbar. Deswegen müssen wir sie vorbereiten. Ich glaube aber auch, dass wir ganz stark darauf achten müssen, dass nicht eigene und sachfremde politische Interessen durchgesetzt werden bei Gedenkstätten. Also dass zum Beispiel auch Kufia, also Palästinensertücher, getragen werden, um eine israelfeindliche Demonstration auf einer Gedenkstätte durchzuführen, wie versucht wurde vor kurzem beim Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Da, finde ich, muss man auch wirklich einschreiten mit Mitteln des Hausrechts, der Gedenkstätte selbst, auch mit Mitteln der Polizei, denn Holocaustleugnung und Relativierung ist oftmals sogar auch strafbar. Und es relativiert ja das Leid der Menschen im Nationalsozialismus, wenn man sagt, was Israel heute macht mit den Palästinensern, unterscheidet sich nicht von dem damals passiert. Das ist ein ganz klarer, oftmals sogar auch strafbewehrter Antisemitismus. Also hier müssen ganz klar Grenzen gezeigt werden. Ich halte aber trotzdem nicht jetzt hier zu raunen, dass die junge Generation also abgehängt ist oder dass wir die aufgeben müssen. Nein, ich stelle fest, dass viele junge Menschen wissen wollen, was im Nationalsozialismus passiert, was auch die eigene Familiengeschichte angeht. Und diese Formate müssen wir wirklich ermuntern. Wir müssen aber eben auch die Gedenkstätten ausstatten mit genügend einfach Personal und auch Räumlichkeiten, dass sie den großen Andrang, den sie haben, auch wirklich adäquat bewältigen können, dass man eben jetzt nicht im Schichtbetrieb schnell sozusagen da Leute durchschleust, die dann überhaupt nicht wissen, wo sie dann waren am Ende bei einer Gedenkstätte. Also plädiere sehr dafür, dass wirklich Gedenkstätten, die teilweise wirklich notleidend sind, finanziell wirklich genügend ausgestattet sind, denn das sind Bollwerke für die Verteidigung unserer Demokratie. Denn also hier, was Rechtspopulisten, insbesondere von der AfD, an Anfeindungen gegen Gedenkstätten an den Tag legen, ist nicht hinnehmbar. Oder auch noch schlimmer, dass Straftäter Bäume abfällen, wie in Buchenwald passiert, die zur Erinnerung an ermordete Kinder gepflanzt wurden, zeigt hier, dass da ein Dammbruch stattgefunden hat, den wir nicht hinnehmen können.
Antisemitismus trifft Sie vor allen Dingen in Ihrem Amt in Deutschland. Trotzdem ist es ja ein weltweites Phänomen. Und Sie sind gerade in Genf gewesen, wo 90 Jahre jüdischer Weltkongress gefeiert wurden. Der Kongress wurde 1936 gegründet. Wie wichtig war oder ist diese internationale Vernetzung und Zusammenarbeit für Ihr Amt?
Antisemiten vernetzen sich international, das ist ganz klar belegt. Und deswegen müssen wir natürlich auch staatlicherseits uns international vernetzen, um dagegen vorzugehen. Deswegen sind die Tauschformate auch auf internationaler Ebene sehr wichtig. Auf EU-Ebene haben wir das schon seit einigen Jahren. Ich habe eine EU-Kollegin, Katharina von Schnurbein, in der Kommission, die zweimal im Jahr zu Arbeitsgruppen einlädt. Und in der EU haben wir auch Instrumente entwickelt mit dem Digital Services Act, hier Gesetz über die digitalen Dienste mittlerweile, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Das ist gut, aber das reicht nicht. Einerseits, weil die Amerikaner und auch andere wichtige Player da ja nicht dabei sind und wir mit denen in Austausch gehen müssen. Und wir müssen auch die jüdische Perspektive mit einbeziehen. Deswegen ist das sehr schön, dass der Jüdische Weltkongress als jüdische Organisation Antisemitismusbeauftragte aus vielen Ländern einlädt. Und wir haben in Genf, wir haben es erwähnt, 3 Tage zusammengesessen, uns ausgetauscht, Best-Practice-Beispiele uns gegenseitig sagen näher gebracht und auch mit, unter Einbeziehung der jüdischen Perspektive zu sehen, wie wir da weiter vorgehen können. Das ist ganz wichtig. Nach 8 Jahren im Amt muss ich eben sagen, das Wichtigste im Kampf gegen Antisemitismus ist wirklich, dass Strukturen geschaffen werden, dauerhafte Einrichtungen, die unabhängig von den Personen funktionieren. Das ist viel wichtiger noch als die Projektarbeit, die natürlich auch wichtig ist, aber eine dauerhafte Struktur ist extrem wichtig, wie eben die Einrichtung von Antisemitismusbeauftragten bei Staatsanwaltschaften und der Polizei. Das ist eine Struktur, die wir in Deutschland geschaffen haben, die andere Länder inspiriert hat, das jetzt auch zu machen. Das wird sehr, sehr wahrgenommen, was wir hier in Deutschland tun, nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern. Und wir natürlich unsererseits auch lernen können, wie Antisemitismus in anderen Ländern behandelt wird. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass wenn man nicht weit von hier nach Prag fährt, wo also viele jüdische Institutionen sind und Synagogen sind, da gehen sie einfach rein. Da braucht keine Polizei davor zu gehen. Und das ist natürlich eine Situation, an der wir uns orientieren sollten. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, dass wir Polizei und Sicherheit dauerhaft für jüdischen Einrichtungen sehen. Also noch einmal, der internationale Austausch ist extrem wichtig. Und der Jüdische Weltkongress ist jetzt in der Lage, das zu machen. Und in Genf haben wir tatsächlich auch eine Struktur geschaffen, nämlich dass zwischen der Europäischen Kommission und dem Jüdischen Weltkongress wurde jetzt ein Vertrag unterschrieben, wo eben der Jüdische Weltkongress eine Art Sekretariatsfunktion für die Beauftragten wahrnimmt, außerhalb auch der EU, sodass wir uns schnell vernetzen können. Es wird zirkuliert jetzt jeden Tag eine internationale Presseschau, sodass ich auch mitbekomme, was in anderen Ländern los ist und umgekehrt natürlich auch die Kollegen in anderen Ländern sehen, was hier los ist, um einfach zu beobachten, wie gehen andere Länder damit um. Das ist ganz extrem wichtig und wir müssen aber noch bessere Instrumente entwickeln, gerade was die Internetplattformen angeht, die eine erhebliche Verantwortung haben, aus der sie nicht entlassen werden sollen. Hier müssen wir wirklich auch eine Struktur und weitere Instrumente entwickeln.
Vielen Dank. Sie haben vorhin schon Konrad Adenauer angesprochen, dessen 150. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Und Konrad Adenauer war vor genau 60 Jahren in Israel eingeladen, auf Einladung der israelischen Regierung auch nach Israel gereist. In seinen Erinnerungen hat Adenauer darüber geschrieben, und ich zitiere: Dass zwar die Bitternis der schrecklichen Schicksale nicht vergessen ist, dass aber doch der gute Wille eines neuen Deutschlands, einer neuen Generation nicht übersehen wird. Zitat Ende. Wie würden Sie 60 Jahre später das deutsch-israelische Verhältnis beschreiben? Glauben Sie, dass in Israel dieses neue Deutschland, was Adenauer damals beschrieben hat, schon diese neue Generation, dass sich das verfestigt hat über diese Jahrzehnte, und haben Sie das in Ihrer Arbeit auch gespiegelt bekommen, eventuell?
Ich spüre erstmal, dass wir von der Politik Konrad Adenauers bis heute profitieren. Er hat wirklich die Grundlagen überhaupt dafür gelegt, dass ein auch staatlich entwickelter Versöhnungs- und Austauschprozess mit Israel überhaupt stattfinden konnte. Wir sind wirklich sehr weit gekommen. Wenn ich mit israelischen Politikerinnen und Politikern, aber auch allgemein mit Menschen spreche, höre ich immer wieder den Satz, dass Deutschland das der engste Verbündete, der engste Partner in Europa ist, überhaupt nach den Vereinigten Staaten weltweit überhaupt der wichtigste Partner ist, und wird extrem positiv auch uns angerechnet, dass wir diese Erinnerungskultur entwickelt haben, über die wir gerungen haben, das, was andere Länder auch eben nicht so stark getrieben haben. Also das ist wirklich von größtem Respekt getragen, und auch die politische Unterstützung für Israel, die wir ja auch zeigen täglich in Brüssel, in den Vereinten Nationen und auch in anderen Foren, zeigt es ja, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern dass wir wirklich uns danach orientieren. Deutschland und Israel sind in einer Art und Weise miteinander verbunden, kaum als 2 andere Länder. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und es wird auch sehr positiv gesehen, dass wir ja auch beide davon profitieren. Israel ist ja eine Start-up-Nation, sehr modern, mit wirklich wichtigen Technologien bis hin zur Rüstungstechnologie, von der wir jetzt auch wieder profitieren. Und insgesamt, also bin ich da wirklich sehr, sehr zuversichtlich und positiv auch eingestellt, sodass ich sagen kann, ja, das, was Adenauer angefangen hat, hat große Erwartungen sagen, hervorgerufen, aber die sind doch wirklich sehr zu großem Maße erfüllt worden. Das heißt aber nicht, dass wir ohne Wenn und Aber immer alles unterstützen, was Israel und die israelische Regierung tun. Es gibt ja durchaus auch kritische Meinungen dazu und ich finde auch gerade die Linie, die Friedrich Merz und Johann Wadephul da fahren, sehr, sehr vernünftig. Also, dass man an den Grundfesten dieser Freundschaft überhaupt nichts, auf die nichts kommen lässt. Aber das heißt ja nicht, dass man immer einer Meinung ist und dass auch natürlich einige, also, dass die Politik der laschen Bestrafung von Siedlergewalt zum Beispiel etwas ist, was den Friedensprozess stört, dass das Vorgehen im Gazastreifen nicht immer verhältnismäßig war. Das sind Dinge, die wir eben ansprechen. Wie man es eben unter Freunden tun kann. Und ja, wie gesagt, insgesamt finde ich es gerade so ein Wunder, dass das Deutschlandbild in Israel unheimlich positiv ist. Viel besser übrigens als umgekehrt das Israelbild in Deutschland.
Vielen Dank. Sie werden nach Paris gehen und die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, dort übertragen bekommen. Über Ihre Nachfolge wird die Bundesregierung zu gegebener Zeit befinden. Bedeutet das, dass das Amt in seiner aktuellen Form erhalten bleiben wird oder sind hier Änderungen möglich? Und welche Aufgaben sehen Sie für Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin im Amt als besonders dringlich an?
Also ich halte es für absolut undenkbar, dieses Amt abzuschaffen, denn der Antisemitismus ist in einer Art und Weise angestiegen, dass es natürlich nach wie vor eine strukturierte Antwort der Politik darauf brauchen. Dazu trägt das Amt ja bei. Ich setze mich sehr stark auch dafür ein, dass es nochmal gestärkt wird. Einerseits, dass die Mitarbeitenden, die im Bundesinnenministerium also diese Stellen, die geschaffen wurden, die aber in der Hierarchie des Ministeriums sind, direkt dem Amt des Beauftragten zugeordnet werden. Also ich habe ein Büro mit, wir sind insgesamt 5 Leute, ist ein Referat geschaffen worden mit 6 Leuten, die in der Hierarchie arbeiten des Innenministeriums. Ich glaube, da sollten noch mehr Personal einfach zum Amt des Beauftragten wandern und es müsste auch noch stärkere Durchgriffsrechte geben des Beauftragten. Also wenn zum Beispiel das Bundesprogramm Demokratie leben jetzt neu aufgestellt wird, wobei ich Karin Prien sehr unterstütze. Ich finde, das ist sehr richtig, dass sie das mal auf neue Grundlagen stellt. Aber wenn wir über Antisemitismusprojekte bei Demokratie leben, dann neu sprechen, sollte natürlich auch meine Nachfolgerin und mein Nachfolger einbezogen werden, um dort mitzureden. Also diese strukturellen Stärkungen, auch in der Projektarbeit, finde ich sehr wichtig. Und was sich sehr, sehr wirklich bewährt hat in meinem Amt, ist wirklich die Unabhängigkeit. Ich bin zwar angesiedelt im Bundesinnenministerium, bin aber nicht in der Hierarchie. Sozusagen des Ministeriums, kann also sehr frei agieren und das ist ganz wichtig. Auch die freie und unabhängige Pressearbeit ist ganz wichtig, denn wenn ich meine Statements hätte abstimmen müssen mit Teilungen oder mit der Presse, mit dem Pressereferat des Bundesinnenministeriums, dann wäre ich einfach nicht so hörbar gewesen. Und das ist immer respektiert worden von allen Innenministern und das sollte natürlich auch so bleiben.
Sie haben schon gesagt, dass Sie evangelischer Christ sind. Wie wichtig ist denn die religiöse Zugehörigkeit für die Ausübung des Amtes?
Also ich glaube, es ist gut, wenn das Amt von keiner Jüdin und keinem Juden wahrgenommen wird, weil man dann auch sich im Vorwurf vielleicht aussetzen könnte, ja, denn das, was man fordert, fordert man für die eigene Community. Der Kampf gegen Antisemitismus ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich fordere es ja, weil ich meine, also das müssen wir als Gesellschaft tun und deswegen hat sich das als sehr, glaube ich, positiv erwiesen. Es ist aber andererseits auch schon gut, dass ich jetzt als evangelischer Christ sozusagen dieses Amt hatte, weil oftmals hat man ja auch mit religiösen Fragen zu tun, die Einladungen in Gottesdienste und auch religiöse Dialogformate kommt irgendwie besser an, glaube ich. So, zumindest habe ich so erlebt, dass wenn man selber einer Religionsgemeinschaft angehört, wird man da auch einfach anders angesehen vielleicht, um es mal so zu sagen. Und gerade die christliche Religion ist ja aus der jüdischen hervorgegangen. Da gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte. Die hebräische Bibel ist ja auch sozusagen im Alten Testament der christlichen Bibel sozusagen, ja, also Teil davon, muss man vielleicht sagen. Und das generiert ja auch so ein Verständnis, dass eben auch gut ist für Formate und ansonsten, glaube ich, kommt es aber natürlich auf die Offenheit der Person an. Ich bin froh, dass es gute Kandidaten gibt, die im Moment im Gespräch sind, meine Nachfolge zu übernehmen. Meinen Namen kann ich noch nicht nennen. Der Bundesinnenminister ist noch mit seinem Team dabei zu sondieren. Aber ich freue mich sozusagen, dass es Interesse gibt von starken Kandidaten und bin sehr zuversichtlich, dass dann auch bald eine gute Entscheidung getroffen wird.
Bin gespannt. Was werden Sie abschließend gefragt als besonderen Erfolg und was als besonderes Erlebnis aus Ihrer achtjährigen Amtszeit mit nach Paris nehmen?
Also die wichtigsten Erfolge habe ich schon genannt, also der dauerhafte Aufbau von Strukturen, die uns in die Lage versetzen, systemisch auf Antisemitismus zu reagieren. Im Bereich der Repression ist das wirklich sehr gut gelungen. Wir haben bundesweit Antisemitismusbeauftragte bei den Staatsanwaltschaften, bei vielen Polizeidienststellen eingerichtet. Die Meldestelle RIAS funktioniert bundesweit. Und also das ist wirklich, sind Erfolge, die auch international tatsächlich Aufsehen erregen. Das vielleicht besonders, das Erlebnis, das mich am meisten berührt hat in den 8 Jahren, war eine Veranstaltung im deutschen Generalkonsulat New York, wo Nachfahren deutscher Juden die deutsche Staatsangehörigkeit wieder zurückbekommen haben, die Staatsbürgerurkunde. Das war so bewegend zu sehen, wie die Menschen in einer wirklich Feierstunde mit ihren Familien in diesen Saal kamen, wo ja also eine fröhliche, aber auch sehr feierliche Stimmung herrschte, die auch wirklich sehr, sehr gut organisiert wurde vom deutschen Generalkonsulat. Wenn man sich überlegt, dass Menschen, deren Vorfahren vertrieben und auch ermordet wurden, nun die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollen, also dass sie so großes Vertrauen haben in unser Land, dass sie sozusagen diesen wichtigen Schritt gehen und das auch nicht alleine erleben wollten, sondern mit ihren Familien. Also eine Atmosphäre dort war, die mich wirklich gerührt hat. Ich bin jemand, der eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut ist, aber das hat mir wirklich Tränen in die Augen getrieben. Diese Erwartung, diese Freude und dann auch sozusagen der Umgang auch dann der deutschen Behörden damit, dass man das eben nicht als selbstverständlich ansieht, ja, da ist jetzt ein Verfahren, sie kriegen einfach eine Urkunde zugeschickt oder ausgehändigt, sondern das so aufzugreifen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und es ist wirklich schön zu sehen, dass das Interesse an der deutschen Staatsangehörigkeit von Jüdinnen und Juden weltweit sehr, sehr hoch ist.
Lieber Herr Klein, vielen Dank, dass Sie zum Abschluss des Podcast-Gespräches über Ihre 8-jährige Arbeit im Amt des Antisemitismusbeauftragten diese sehr schöne Episode aus New York mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt haben. Vielen Dank auch für das sehr, sehr offene und spannende Gespräch und viel Erfolg Ihnen auf Ihrem nächsten Posten in Paris und auch so viel Freude wie mit dem aktuellen Amt in Berlin. Danke.
Ja, ich danke für die Einladung. Alles Gute Ihnen auch.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.